Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Ich bin die Mutter Erde. Seit jeher wurde ich als Grundlage eures Lebens geschätzt und sorgsam gepflegt.
Heute wird Mutter Erde eher ausgebeutet als gepflegt und zu Höchstleistungen gezwungen, die sie auf Dauer erschöpfen. Mutter Erde, das Land, der Boden sind die Grundlagen unseres Lebens und darum geht es heute in dieser Ausgabe von Radio Slow Food, zu der Sie Hannelore Fiskus recht herzlich begrüßt. So geht's nicht weiter, sagen im Moment viele. Wir, die Konsumenten, die Bauern und auch die Lebensmittelproduzenten, zum Beispiel die Bäcker. Mit einer Aktion Bodenbrot wollen sie auf den Zustand der Böden aufmerksam machen.
Das Bodenbrot schmeckt mildsäuerlich, etwas nussig im Aroma durch die gerösteten Saaten, die drin sind. Hat eine ganz elastische Krume, das Innen ist relativ sehr weich, aber hat einen schönen Biss. Und die Kruste fällt eigentlich auf durch diesen typischen kurzen Bruch, der bei der Langzeitführung entsteht.
Ich bin hier in der Backstube von Nico Scheller, Biobäcker in Grünwald. Und hier duftet es überall herrlich nach diesem frischen Brot. Das Mehl, das hier verbacken wird, das stammt von bayerischen Biobauern. Nico, Sie sind Mitglied in der Vereinigung der Freien Bäcker e.V. und Sie sind Mitinitiator einer Aktion, die nennt sich Bodenbrot. Um was geht's da eigentlich?
Wie Sie gesagt haben, wir sind Mitglied bei den Freien Bäcker Zeit für Verantwortung. Das ist eine Gemeinschaft von Bäckern im ganz deutschsprachigen Raum. Wir wollten einfach mal jetzt mit der Aktion den Fokus auf den Boden legen. Einfach mal auf den Zustand hinweisen, dass es nämlich gerade da ganz schlecht ausschaut. Und im zweiten Schritt dann auch mal aufklären und sagen, wir müssen Bewusstsein generieren in der Gesellschaft, dass wir ganz dringend da was tun müssen. Wir sind Bäcker, also machen wir das mit einem Brot. Dazu eben das Bodenbrot, tun aktuell 44 Mitgliederbetriebe, das quasi 44 verschiedene Brote aus verschiedenen Regionen mit Genuss auf das Thema hinweisen.
Es gibt ja in München zwei Betriebe, die bis zum 27. Februar dieses Brot anbieten, dieses Bodenbrot. Das ist der Fritz-Mühlen-Bäcker und Sie in der Lokalbäckerei. Und die Brote, die werden auch in Naturkostläden in München verkauft, die werden dorthin geliefert. Und von jedem Brot wird, soweit ich weiß, 1 Euro gespendet. Für was?
Ziel der Aktion ist es, erstmal aufzuklären und zweitens eben, so wir wollen junge Bodenbotschafter ausbilden. Ähnlich wie Slow Food Youth. Junge Leute ein Bildungsangebot machen, die als Bodenbotschafter ausgebildet werden und die gehen natürlich dann raus in Schulen, in Betriebe, in Vereine und klären dann wirklich auf, wie der aktuelle Zustand ist, was wir machen sollten, damit wir bei dem Thema eine Veränderung hinkriegen.
Diese Bodenbotschafter und Botschafterinnen, die sind nötig?
Genau, also es ist einfach kein Bildungsangebot da und auch gerade in den Berufen Bäcker, Müller, Landwirte, Saatgutzüchtung, da ist kein Platz mehr für die Ausbildung oder für das Thema Boden. Und das ist aber erstmal die Basis. Und also müssen wir da ansetzen. Mittlerweile, man merkt es ja auch durch die Corona-Krise, jeder beschäftigt sich da mehr mit dem Thema Ernährung. Aber wir müssen tatsächlich erstmal den Fokus auf das Thema Boden legen.
Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass es um den Boden so schlecht bestellt ist?
Wir, oder die Bäcker, fangen in ihrer Wertschöpfungskette wirklich beim Saatgut an, hinzuschauen und haben einen engen Kontakt zu ihren Landwirten und zu ihren Müllern. Das ist bei uns auch der Fall. Und dann fragt man natürlich auch, wo deren größte Sorge und Nöte und drückt der Schuh. Und da kriegt man das halt in der breiten Gemeinschaft mit. Und wir Bäcker treffen uns dann alle halbe Jahre. Und wenn dann am Tisch jeder über dasselbe Problem redet, das er mit seinen Bauern hat, dann kommt man darauf in der Gemeinschaft zu sagen, oh, wir müssen ganz wichtig mal was beim Thema Boden und jetzt auch Saatgut unternehmen.
Was haben Sie da von Ihren Lieferanten speziell gehört? Wo liegen da die Probleme?
Das Problem, dass der Humusverlust da ist. Also gerade durch intensive konventionelle Landwirtschaft, durch extreme Bodenbearbeitung, auch mit Pflanzenschutzmitteln, der Humusgehalt und die Böden eigentlich ja, sehr kaputt. Das zweite Thema ist eigentlich, dass durch intensive Flächennutzung und Umnutzung in Siedlungsflächen, in Gewerbe- und Verkehrsflächen insgesamt die Flächen schon mal immer geringer werden. Der Zugang zu den Flächen ist extrem schwierig, weil wir da im Wettbewerb stehen. Also Jungbauern, Kleinbauern können sich das wirtschaftlich gar nicht leisten, weil die Böden hier im Münchner Umkreis, das sind Kapitalinvestoren. Das ist wahnsinnig schwierig, da den Zugang überhaupt wirtschaftlich zu den Flächen zu bekommen. Und das ist eben dann auch noch so die Forderung, zu sagen, kleinbäuerliche Landwirtschaft oder oder ökologische Landwirtschaft muss honoriert werden, dass die Arbeit machen, eben auf Spritzmittel zu verzichten, mit erhöhtem Maschineneinsatz die Böden so aufzubereiten, Fruchtfolgen einhalten, damit einfach wieder ein gesunder Humusaufbau da ist. Wir wollen den besten Rohstoff kaufen, der aus der Region kommt, der am natürlichsten ist, weil das sehen wir dann in den Fermentationen, auch wenn wir das Getreide verarbeiten, gerade auch beim Roggen, beim Dinkel, da merkt man das in der Qualität, wie sich die Teige verhalten, wie sie ja, sich aufarbeiten lassen und dann eben geschmacklich. Ist es ein Riesenunterschied zu konventionellen Züchtungen.
Bekommen Sie genügend Getreide aus der Region, aus Deutschland?
Für uns ja, gerade im Süden Deutschland muss man tatsächlich sagen, befinden wir uns durch gerade die ganze Pionierarbeit auch vieler Kollegen auf goldenem Boden, was die ökologische Landwirtschaft betrifft. Da haben wir wirklich super Strukturen. Aber wir haben viele Kollegen im nördlichen, nordöstlichen Bereich Brandenburg, die haben keine Biomühle. Die haben vielleicht manchmal Biogetreide, aber dann wiederum nicht die Mühle. Also das ist, wenn man es regional betrachtet in Deutschland, sehr schwer.
Die regionalen Unterschiede sind groß, auch was die Verfügbarkeit und Nutzung der Böden betrifft. In dieser Sendung können wir natürlich nicht alle Aspekte abdecken. Wir kümmern uns zunächst einmal darum, wie es um die Qualität unserer Böden bestellt ist. Wir besuchen einen Bodenlehrpfad. Es geht um den Zusammenhang von Boden und Gesundheit und nicht zuletzt um das Thema, welchen Geschmack, welchen Genuss ein guter Boden hervorbringen kann. In einer Handvoll Boden sind mehr Mikroorganismen am Werk, als es Menschen auf der Welt gibt. Der Boden ist ein lebendiger Organismus, der offensichtlich von uns Menschen schlecht behandelt wird. Laut Statistischem Bundesamt werden 14% der Flächen in Deutschland für Wohnen, Gewerbe, Industrie und Verkehr genutzt. 50%, also die Hälfte, ist landwirtschaftlich genutzt, ein Drittel ist Wald und nur 2% sind Agrarflächen. Die Agrarwissenschaftlerin und Bodenexpertin Dr. Andrea Beste hat zahlreiche Untersuchungen zu unserem heutigen Thema Boden durchgeführt. Sie leitet in Mainz das Büro für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur und ich habe sie gefragt, wie es denn um unsere Böden in Deutschland bestellt ist.
Besorgniserregend ist, glaube ich, das richtige Wort, was man dazu sagen kann. Also die FAO hat es ja mal anders ausgedrückt. Sie hat gesagt, wir haben noch 60 Ernten und dann ist Schluss. Das ist vielleicht ein kleines bisschen stark ausgedrückt, aber die Böden in Deutschland im Bereich Landwirtschaft sind besorgniserregend, auf jeden Fall. Also wir haben große Humusdefizite, wir haben Probleme mit Bodenverdichtung und Bodenfruchtbarkeit kriegen wir eigentlich nur aufgrund des massiven Einsatzes von Mineraldüngung und tierischen Düngemitteln halbwegs geregelt.
Also ist das größte Problem für die Böden die Landwirtschaft?
Es gibt durchaus auch noch Probleme für die Böden wie Altlasten und Bodenverschmutzungen in Städten. Aber flächenmäßig, was die Fläche angeht, haben wir ja eben den größten Teil der Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung. Und da sind einfach diese Probleme, die ich genannt habe, definitiv am größten. Also die Landwirtschaft, die wir überwiegend betreiben im konventionellen Bereich, behandelt die Böden nicht so, dass sie über Jahre hinweg noch letztendlich Ernten liefern können. Aber auch die Ökosystemdienstleistungen, wie zum Beispiel Grundwasser, gesundes Grundwasser zu liefern, Hochwasser zu vermeiden, den Wasserhaushalt insgesamt gesund zu halten. Diese ganzen Dinge können von unseren Böden in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr erfüllt werden.
Welche Funktion muss eigentlich ein gesunder Boden erfüllen, beziehungsweise hat man das eigentlich mal festgelegt oder definiert?
Mitte der 90er Jahre hat man das international festgelegt, dass Böden gewisse Funktionen erfüllen können müssen, wenn sie als gesund und widerstandsfähig beurteilt werden können. Also man muss sich ja bestimmte Maßstäbe zurechtlegen und Mitte der 90er Jahre hat man sich da weltweit drauf geeinigt und da sind vor allem die drei ökologischen Bodenfunktionen die wichtigsten. Ist einmal die Produktionsfunktion, einfach Biomasse produzieren zu können. Das ist andererseits die Lebensraumfunktion, also der Bodenbiodiversität einen Lebensraum zu geben. Das hängt sehr eng mit der Produktionsfunktion zusammen. Und dann haben wir noch die Puffer- und Filterfunktion. Die hängt mit den beiden anderen Funktionen auch ganz stark vernetzt zusammen. Und da geht es um die Abpufferung von Schadstoffen und die Filterung von Wasser, um eben unser Grund- und Trinkwasser nachliefern zu können.
Sie haben ja mal gesagt, unsere Böden haben einen Burnout.
Ja, so wurde ich mal zitiert. Ich denke, das ist auch ein plakativer, gut zutreffender Begriff, denn wir überstrapazieren die Böden seit vielen Jahren. Ich sage jetzt mal grob geschätzt, seit 50, 60 Jahren strapazieren wir die Böden mit einem viel zu hohen Stickstoffinput, während wir ihnen viel zu wenig Kohlenstoff bieten, also hochwertige organische Dünger, die eben auch dem Bodenleben als Nährstoffquelle dienen können. Das kann der Stickstoffdünger aus dem Sack nicht. Und damit überstrapazieren wir seit vielen, vielen Jahren die Böden. Und dann kommen natürlich noch die Einwirkungen von Pestiziden, also Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden dazu, die auch massive negative Einflüsse auf die Bodenartenvielfalt haben.
Und das ist letztendlich alles eigentlich bedingt durch die intensive Landwirtschaft.
Das ist bedingt durch die intensive Landwirtschaft und es ist bedingt von einer Fehleinschätzung, die ganz am Anfang bedingt. Denn wenn ich eben mit Mineraldüngung anfange, und es gibt ja Gründe dafür, dass der Ökolandbau vor über 100 Jahren entschieden hat, das nicht zu tun. Das hat er ja aus naturwissenschaftlichen Gründen nicht getan. Es ging darum, dass man damals schon genügend Wissen über Bodenökologie hatte, um festzustellen, dass man mit Mineraldünger die Bodenlebewesen nicht ernähren kann. Und dass deswegen eine gesunde, ausgewogene Pflanzenernährung über den Boden nicht möglich ist. Und deswegen hat man sich damals dagegen entschieden. In den anderen Bereichen hat man fortschreitend mit der Mineraldüngung, die ja letztendlich auch über den Tierdung wieder in den Boden kommt, weil die Tiere kriegen ja ihr Futter inzwischen überwiegend aus Südamerika in Europa und dort wird ja dann auch mit Mineraldünger gedüngt. Also mit diesem intensiven Stickstoffinput überspringt man im Prinzip die ganzen ökologischen Abbauprozesse, die das Bodenleben braucht, um überhaupt zu funktionieren. Und man ernährt die Nutzpflanzen damit auch auf eine sehr unausgewogene Weise. Die kriegen ein schwammiges Gewebe. Sie werden anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Das steht übrigens in jedem normalen, konventionellen Lehrbuch, womit Sie an der Universität im Agrarbereich lernen. Und auch in jedem Schullehrbuch steht das drin. Und diese Pflanzen sind dann so anfällig und die ganzen Anbausysteme, auch weil man sehr stark monokulturell anbaut, dass man dann mit Pflanzenschutzmitteln korrigieren muss. Das heißt, der Ansatz ist von Anfang an falsch. Und wir haben inzwischen genügend Informationen, auch aus der Grundlagenforschung im Bereich Bodenökologie und Pflanzenernährung, dass wir ganz klar sagen können, dass dieser Ansatz falsch ist. Warum diese Einsicht sich bisher an zu wenigen Agrarschulen und Universitäten und in der Politik sich nicht durchgesetzt hat, ich könnte jetzt sagen, ist mir unverständlich, warum diese Erkenntnisse nicht umgesetzt werden. Aber da ich seit über 15 Jahren schon in der Politikberatung tätig bin, weiß ich letztendlich eigentlich auch, welche Widerstände dem entgegenstehen.
Also letztendlich wirtschaftliche Interessen von bestimmten Konzernen, die dagegen arbeiten und die Einfluss nehmen auf die Politik.
Das stimmt. Es ist aber ein ganz klein bisschen zu einfach, weil es ist jetzt nicht so, dass die Konzerne, ich sage jetzt mal Düngemittel und Pestizidhersteller, die sind natürlich daran interessiert, weiterverkaufen zu können. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Da muss man auch nicht drum rumreden, das weiß auch jeder. Nun stehen die aber nicht mit einer Pistole hinter jedem Abgeordneten oder hinter jedem Bauern. So ist es ja nun nicht. Im Gegenteil, also sehr viele Bauern haben inzwischen bei dem System, wie es praktiziert wird, große Bauchschmerzen. Also auch die, die noch nicht umgestellt haben. Aber es ist einfach so, dass unsere Ausbildung an Agrarschulen und auch an Universitäten und in großen Bereichen der Wissenschaft nach wie vor fehlerhafte und falsche Informationen gelehrt werden, was das Agrarsystem angeht. Sehr einseitig. Warum das so ist, kann man spekulieren, gibt sicherlich unterschiedliche Gründe für. Aber einerseits kommt das Wissen also nicht da an, wo es hin soll. Und andererseits gibt es eben einfach auch unterschiedliche politische Auffassungen. Da wird häufig vordergründig einer kurzfristigen Wirtschaftlichkeit, angeblichen Wirtschaftlichkeit, der Vorzug gegeben gegenüber einer Bilanz, die gemeinwohlorientiert das Ganze berechnen würde. Also unsere Gesellschaft zahlt ja die Nachfolgekosten dieser landwirtschaftlichen Praktiken massiv. Wir zahlen die nur nicht im Supermarkt. Wir zahlen die mit unseren Steuermitteln, bei der wahnsinnig intensiven Aufbereitung unserer Trinkwasser und mit den Umweltschäden, die wir dann wieder reparieren müssen.
Wenn man jetzt die Böden international betrachtet, wie schauen wir da in Deutschland aus und wie ist international die Situation der Böden?
Wir haben in Deutschland und in Mitteleuropa das Glück in Anführungsstrichen, dass wir hier sehr widerstandsfähige Böden haben, die aus ihrer Entstehungsgeschichte her das, was wir im Moment mit ihnen machen, sehr, sehr lange aushalten. Sie können auf einen guten Lehmboden, können Sie auch einfach einen Sack Dünger draufstreuen und Sie werden viele, viele Jahre lang darauf auch noch was ernten, auch wenn wenig Artenvielfalt in diesem Boden vorhanden haben. Das sind sehr widerstandsfähige Böden, die auch über sehr große Austauscherkapazitäten verfügen. Das liegt daran, wie sie eiszeitlich entstanden sind. Und deswegen bemerken wir das noch nicht so stark. Also Bodenexperten, die sich sowas angucken, ich habe in Deutschland und in Mitteleuropa über 460 Flächen, einzelne Flächen mir angeguckt mit einer von mir entwickelten Bodenbewertungsmethode, die auch Aussagen über die Bodenökologie zulässt und die Biodiversität im Boden, ob die vorhanden ist oder nicht. Und da merkt man ganz einfach, dass unsere Böden sehr stark zu ächzen haben und dass sie nicht mehr intakt sind. Das merkt man aber an den Ernten noch nicht. Die sind auf einem gleichbleibenden Level, die gehen nicht mehr rauf, die gehen teilweise sogar zurück. Wir haben Schwierigkeiten mit Resistenzen und. Aber das ist noch nicht so, dass wir heftige Ernteeinbrüche erleben. Das haben wir noch nicht, weil unsere Böden sehr viel aushalten. In den Tropen ist das so, wenn Sie mit diesen Maßnahmen, die wir hier in Mitteleuropa anwenden, mit dieser intensiven Form der Landwirtschaft Böden bewirtschaften, dann können Sie nach 3 Jahren quasi nichts mehr ernten. Und deswegen haben wir Bodenprobleme, wenn Sie so danach fragen, sind die in den Tropen und teilweise in südeuropäischen Ländern deutlich stärker zu sehen. Sie sind sichtbarer und sie haben auch deutlich bedrohlichere Ausmaße auf die Ernten dort und darauf, was da überhaupt noch angebaut werden kann, und als hier bei uns. Hier fällt das noch nicht so auf. Was wir hier sehr stark merken, ist, dass die Artenvielfalt einknickt. Und das ist eine Folge auch der falschen Bodenbewirtschaftung.
Welche Rolle spielt denn der Boden für das Klima?
Zum einen muss ich da auch gleich wieder anschließen, denn die Stickstoffdüngung ist im Prinzip der allergrößte Klimazerstörer im Bereich Landnutzung, weil er eben einfach so energieaufwendig in der Produktion ist. Das ist das eine. Und weil er andererseits auch zur Humusverbrennung beiträgt und auf der anderen Seite eben auch Lachgasemissionen in den Böden erzeugen. Und diese Lachgasemissionen haben eine stärkere Auswirkung auf den Klimawandel als zum Beispiel die Methanemissionen der Rinder. Von der Größenordnung her. Bei den Rindern ist es Methan. Das ist etwa 30 Mal wirksamer als CO2 und Lachgas ist 300 Mal wirksamer als CO2. Das ist also das viel größere Problem, wird aber deutlich seltener diskutiert in den Medien. Meistens ist es das Rind, was gebasht wird in den Medien, obwohl das Rind, wenn es richtig gehalten wird, nämlich in Weidehaltung, sogar ein Klimaschützer ist, weil es nämlich zum Grünlandschutz beiträgt. Und das ist das eine. Das ist also das, was im landwirtschaftlichen System Boden und Klima anbetrifft. Die andere Seite ist die, dass man natürlich mit Bodenmanagementmaßnahmen, die humusfördernd sind, wie weiten Fruchtfolgen, vielfältigen Fruchtfolgen, Mischkulturen, Permakultur oder auch Agroforstsystemen viel Humus im Boden speichern kann und erzeugen kann. Und dass man damit die negativen Auswirkungen, die jede landwirtschaftliche Praxis letztendlich hat, weil immer einen Teil Treibhausgasemissionen erzeugen. Das geht nicht auf null. Aber man kann diese Auswirkungen verringern. Was man meiner Meinung nach nicht kann, ist mit Praktiken, die massiv große Mengen an Kohle in den Boden einbringen, Pflanzenkohle, auch gerne Biokohle genannt, obwohl da nichts Bio dran ist, dass man damit versucht, den Leuten einzureden, man könne damit jetzt Klima schützen. Dafür haben wir weder die Mengen an Biomasse, noch macht es großartig Sinn, weil es auch das Bodenleben nicht vernünftig ernährt. Das kann man mit Kompost viel besser. Drittens ist es so, dass bei diesem Entstehungsprozess Pyrolyse, mit dem man Biokohle herstellt, auch Schadstoffe entstehen. Und die sollte man nicht in den Boden einbringen. Und das wird im Zusammenhang mit dieser Thematik leider meistens unter den Tisch gekehrt.
Es ist ja so, dass Boden natürlich mittlerweile immer mehr zum Spekulationsobjekt geworden ist. Landgrabbing nehmen wir es mal in Afrika. Aber selbst bei uns kaufen sich viele Investoren in Agrarböden ein? Trägt das eigentlich auch dazu bei, dass diese ökologische Landwirtschaft da keinen so großen Schub bekommt, sondern dass man bei diesem intensiven Anbau bleibt, um einfach auch die Rendite zu erwirtschaften?
Die schleppende Zunahme bei der Fläche im ökologischen Landbau, ich nenne sie schleppend, weil wir eigentlich dringend mehr bräuchten. Eigentlich ist es ja quasi sogar ein Boom. Wir haben ja massive Umstellungswellen in den letzten Jahren und wir haben auch massive Absatzwellen, gerade während Corona. Die haben eine wahnsinnige Nachfrage, wir haben eine wahnsinnige Umstellung. Wir haben nur nicht eine so starke Umstellung, dass sie unseren Herausforderungen in Sachen Klimaschutz und Artenvielfalt gerecht würde. Es ist also immer noch eigentlich zu wenig im Vergleich dazu, was Wissenschaftler fordern, was eigentlich passieren müsste. Daran hat meiner Meinung nach das Landgrabbing selbst nicht den größten Anteil. Landgrabbing ist insofern gefährlich, weil der Landbesitz aufgrund verschiedener Entwicklungen im Finanzsektor eigentlich inzwischen der sicherste ist im Vergleich zu Immobilien oder Gold. Also wenn Sie Land besitzen, das kann Ihnen keiner was wegnehmen, da können Sie immer noch Geld mitverdienen. Bei Immobilien oder Gold weiß man das immer nicht so genau. Das führt auch dazu, auch die Niedrigzinspolitik der letzten Jahre, das führt dazu, dass es einen wahnsinnigen Run auf den Landbesitz gegeben hat und dass man sich dort dann eben einfach bei größeren Agrarflächen gut einkaufen kann. Das passiert vor allem in Osteuropa und in der Ukraine passiert das massiv, gerade auch, weil es von den dortigen Regierungen gefördert wird. Das andere Problem ist eben in Deutschland, wir haben ein Agrarmarktstrukturgesetz und wir haben auch ein Grundstücksverkehrsgesetz und in diesen Gesetzen ist sozusagen festgelegt, dass wenn die Politik eine bestimmte Agrarstruktur entscheidet und sie als Leitbild setzt, dass man dann Maßnahmen ergreifen kann, um den Einkauf von Konzernen zu verhindern. Das könnten wir, das haben wir bisher aber noch nicht gemacht, weil sich die Politik noch auf kein Leitbild einigen konnte bisher. Das andere ist, dass es natürlich auch durchaus Ökostiftungen gibt, die im großen Maßstab Land aufkaufen und das dann wiederum auch an kleinere pachtungswillige und kaufwillige Ökobauern weitervergeben. Man kann also von der Größe an sich und auch von der Größe von Betrieben an sich nicht eins zu eins darauf schließen, dass sie negative Dinge tun. Es kommt massiv auf zwei Dinge an. Auf das Management, wie wird dort Landwirtschaft betrieben, ist das nachhaltig? Und das andere ist, werden vor Ort Wertschöpfungsketten aufgebaut? Das heißt, werden die Produkte, die dort erzeugt werden, auch vor Ort weiterverarbeitet und vermarktet, weil das spült Geld in die Regionen. Wenn das aber einfach Commodities sind, also einfache Dinge, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, da hat die Region überhaupt nichts davon, weil das vor Ort nicht weiterverarbeitet wird. Und das sind die negativen Auswirkungen.
Die haben ein Prinzip entwickelt, wie man den Boden beurteilen kann auf einer Schaufel, wenn man ein Stück Boden auf einer Schaufel hat. Das interessiert vielleicht sogar den Hobbygärtner. Kann der mit dieser Methode auch seinen Boden beurteilen? Und wie schaut es aus? Wie muss der Boden ausschauen, damit ich sicher sein kann, dass es ein gesunder und ein fruchtbarer Boden ist?
Ja, ich denke schon, dass es Sinn macht, diese Methode auch anzuwenden und zu benutzen. Und es gibt auf meiner Homepage auch einiges an Literatur dazu, wie man sie sozusagen erlernen kann, weil die kann im Prinzip jeder ausführen. Man kann die ein bisschen anspruchsvoller machen und wissenschaftlich auswerten, das geht. Man kann sie aber auch als Hobbygärtner machen, das ist kein Problem. Ich habe auch eine Anleitung dazu geschrieben, wie man sie mit einfachen Hausmitteln am Küchentisch mitmachen kann. Ganz einfach ausgedrückt, optisch ist es so, dass wenn Ihr Boden bis in 30 cm Tiefe, bei Ackerboden, bei Hobbygärtnern sind es vielleicht nur 20 cm Tiefe, wenn er aussieht wie mit Honig verklebtes Popcorn, tendenziell. Das gilt für Sandböden, das gilt für Lehmböden, das gilt für Tonböden. Dann ist das positiv. Wenn er Sie von der Optik eher an Schokolade erinnert, dann ist das grundsätzlich negativ und dann haben Sie ein Problem mit Ihrem Bodenleben und mit Ihren Bodenorganismen. Dann müssen Sie grundsätzlich über eine Kompostgabe oder über eine andere Fruchtfolge nachdenken. Das sind so die Faustregeln, die man dazu nennen kann.
Ja gut, dann werden wir das vielleicht in der nächsten Gartelsaison hier in Bayern ausprobieren. Vielen Dank, Frau Dr. Beste, für das Gespräch und viele Grüße nach Mainz.
Herzlichen Dank, Frau Fiskus. Ich bedanke mich.
Wer sich für das Thema Boden interessiert, sollte sich eigentlich unbedingt auf den Weg nach Regensburg machen. Hoch über der Stadt auf einer ehemaligen Lehm- und Kohleabbauzeche hat die Interessengemeinschaft Gesunder Boden ein Areal geschaffen, wo man Boden mit allen Sinnen erleben kann. Franz Rösel, der Gründer der IG Gesunder Boden, ist ein enthusiastischer Bodenbotschafter und er hat mich an einem windigen, kalten Wintertag über den Entdeckungspfad Mensch und Boden geführt.
Das hier ist unsere Begrüßungstafel. Hier können Sie sich entscheiden, ob Sie einen Schwerpunkt machen hier beim Rundgang zu Geologie, Landschaft und Rohstoffen oder ob Sie das, was wir heute machen, Ihren Schwerpunkt auf die Entdeckung des Bodens, wir sprechen eben von diesem Bodenentdeckungspfad, Mensch trifft Boden, wählen wollen und dann gehen Sie eben diese Route hier. Ja, was man hier alles erleben kann, man kann Boden also nicht nur sehen, sondern man kann ihn auch riechen, man kann ihn begreifen im Sinne von wirklich handfest angreifen, man kann ihn sogar ein Stück weit hören, was interessant ist, und man kann ihn sogar schmecken.
Hören, schmecken, riechen. 19 Schautafeln auf dem 500 Meter langen Bodenpfad informieren anschaulich über alles, was mit dem Boden zusammenhängt. Und man kann sogar direkt ins Bodenleben hineinschauen.
Ja, das hier ist eine spannende Station, weil man hier in der Höhe von ungefähr 2 Meter einen Blick senkrecht in den Boden werfen kann. Und man sieht schon, hier sind Jahrhunderte, vielleicht sogar Tausende von Löchern. Die hat natürlich der Regenwurm reingemacht. Und man merkt auch, dass hier die Wurzeln, die hier zum Teil schön freigelegt sind, von so kleinen Pflanzen oben, die oben nur bloß ein paar Zentimeter rausschauen, aber dann deutlich über 2 Meter in den Boden reinreichen. Und hier hinten zum Beispiel sieht man durch diese Gänge, die der Regenwurm macht, dass die Pflanzenwurzeln bevorzugt diese Wege nutzen. Das heißt, das Leben im Boden hilft der Pflanzenwurzel, sich zu etablieren, an Wasser, an Nährstoffe zu kommen. Das ist immer ein symbiotischer Prozess, das heißt ein gegenseitiger Nutzen, so wie es im Leben eigentlich als Grundlage ist. Hier kann man auf einen Blick schon erfassen, wo eines der großen Probleme unserer Bodenbewirtschaftung liegt, und zwar in unseren Wurzeln bzw. unseren Wurzelsystemen. Auf der linken Seite haben Sie sogenannte schwierige Pflanzen, die wir als Unkräuter oft verunglimpfen. Zum Beispiel diesen stumpfblättrigen Ampfer, der über 3 Meter tief wurzeln kann. Oder die Ackergratzdistel, die ebenfalls 3 Meter runter wurzeln kann. Und unsere normalen üblichen Kulturpflanzen, Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Zuckerrübe, Kartoffel. Und man sieht auf einen Blick, dass die nur in der Regel plus so 1 Meter ungefähr runterwurzeln. Das heißt, das Bodenvolumen nicht sehr gut ausnutzen. Und auf der rechten Seite sieht man jetzt eine artenreiche Wiese oder ein Beispiel, wenn viele verschiedene Pflanzen gemeinsam angepflanzt werden. Und hier sieht man, dass der Bodenhorizont sehr, sehr dicht durchwurzelt ist. Hier gehen kaum Nährstoffe verloren und auch das Wasser kann gut genutzt werden, sodass diese Artengemeinschaft sich gegenseitig hilft.
Aber wir wollen ja keinen Glatthafer und keine Flockenblume essen, sondern wir wollen ja Kartoffeln und Weizen essen.
Das ist ein bisschen unser Problem, dass wir zunächst mal sehr egozentrisch denken und sagen, ja, was nutzt uns und fokussieren uns da drauf und alles andere blenden wir aus. Aber in Wirklichkeit sind wir halt Teil eines Lebenskreislaufes und wir sollten immer daran denken, was brauchen wir tatsächlich zum Leben? Also ich sage jetzt mal Stichwort Genügsamkeit. Und was nutzt wiederum unseren Lebensgrundlagen? Letztlich das Leben, das uns auch wieder ernährt.
Auf dem Bodenpfad erlebt man viele Überraschungen. Ein Barfußpfad lädt dazu ein, den Boden unter den Füßen bewusst zu spüren. Man darf mal so richtig reingreifen in verschiedene Bodentypen und erfährt alles über die Bodenentstehung, von der man früher angenommen hat, dass Wind, Wetter und Erosion aus Stein einfach so fruchtbaren Boden machen.
Die Bodenentstehung hat man früher gedacht, ja, das ist physikalisch, da kommt Frost und das Gestein wird klein und so weiter. Heute weiß man, dass die Bodenentstehung ein Prozess ist, in dem Mikroorganismen, und dazu zähle ich jetzt mal großzügig auch die Pilze dazu geholfen haben, aus Gestein Erde zu machen. Im Prinzip kann man sagen, dass das Zusammenwirken vom Leben im Boden und von den Pflanzen dazu führen, aus Gestein gesunde Erde zu machen.
So, jetzt kommen wir hier quasi zu einem Herzstück des Bodens, nämlich den Humus. Humus, was versteht man eigentlich darunter? Was ist Humus?
Ja, unter Humus verstehen wir eigentlich das Lebendige im Boden, also das, was die Bodenfruchtbarkeit ausmacht. Humus ist jetzt nicht irgendeine Substanz, die wir sozusagen chemisch erfinden könnten und dann im Boden reinbringen können, sondern das ist ein Prozess, der durch das Bodenleben, durch die Mikroorganismen gemeinsam mit Pflanzenwurzeln bzw. deren Ausscheidungen, also da kommt richtig so Saft aus diesen Pflanzenwurzeln raus, die gemeinsam mit dem Boden bewerkstelligen. Und das Ergebnis daraus ist dieser sogenannte Humus, das lebendige, für uns fruchtspendende und ernährende Element des Bodens.
Der Humus, das ist die oberste Schicht des Bodens und das dauert ziemlich lang, bis so eine Humusschicht entsteht.
Damit sind die obersten 30 cm gemeint. Tatsächlich ist es nicht mehr so aktuell, die Bezeichnung, weil wenn man sich vorstellt, vor Eingriff des Menschen hatten wir so circa 20-40% Humusgehalt, so jedenfalls denken das die Wissenschaftler. Wir haben aber durch unsere Bodenbewirtschaftung den Humusgehalt in unseren Böden reduziert auf unfassbare 1,5-2% nur noch auf Ackerflächen und 3-5% auf Wiesen. Also von unserem Humus ist nicht mehr viel übrig, sodass man sich eigentlich fragen sollte, ist die Bezeichnung Humus überhaupt noch die richtige?
Auf unserem weiteren Weg zeigt mir Franz Rösel, wie Kompost entsteht, wie innerhalb eines Jahres fruchtbarer Boden heranreift. Ganz besonders am Herzen liegt ihm aber eine Kiste mit der Aufschrift Böden der Region.
Was ist das Besondere an dieser Station? Sie haben hier mit einem Blick etwas, was Sie erleben können, was Sie sonst wahrscheinlich, ich weiß nicht, nirgends auf der Welt sehen. Sie haben hier vier verschiedene Naturräume dargestellt, in dem diese Böden hier als Muster vor einem liegen. Dann sieht man zunächst mal in der ersten Phase, hier beim Naturraum A haben wir Gestein. Das Gestein wird im Laufe der Zeit durch Verwitterungsprozesse zerkleinert. Das heißt, hier haben wir feines Gestein oder so eine Art Sand. Dann kommt dann später noch das Leben dazu, Mikroben und so weiter. Und die machen aus diesem Gestein fruchtbare Walderde. Und in der letzten Phase sehen Sie plötzlich, oh, unser schöner schwarzer Boden, der wird da plötzlich hellbraun. Das ist der Unterschied, den die menschliche Bewirtschaftung macht. Das heißt, wir Menschen haben diesen schönen, tiefschwarzen Humusboden, könnte man sagen, in einen sehr geschwächten Boden überführt. Und jetzt müssten wir einfach erkennen, dass wir als Menschen total gegen die Natur arbeiten, eigentlich schon wieder in Richtung Ausgangszustand arbeiten, also wieder so in einen Urart-Urboden, also einen unfruchtbaren Boden. Und das ist einfach die Frage, die man sich hier an der Station stellen kann. Und das Überraschende hier ist das, dass man das in allen vier Naturräumen, die es hier gibt, also Böden der Fränkischen Alb, des Tertiären Hügellandes, des Bayerischen Waldes und des Dungaus, also diese vier Naturräume, die hier im Großraum Regensburg aneinander grenzen, überall haben wir die gleiche Entwicklung.
Landwirtschaft, Bodenbearbeitung, Fruchtfolgen, Wassererosion und Klima sind weitere spannende Themen auf dem Bodenpfad. Er ist rund ums Jahr geöffnet und bestimmt ein besonderes Erlebnis für Familien. Auch für Schulklassen gibt es spezielle Angebote. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann übrigens Mitglied in der Interessengemeinschaft Gesunder Boden werden. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir werden wieder zu dem, worauf wir stehen und wovon wir uns letztendlich ernähren, zu Erde. Alles ist ein Kreislauf. Was wir säen, ernten wir und was wir in den Boden hineingeben, bekommen wir wieder zurück, im Guten und im Schlechten. Man kann also annehmen, dass es einen Zusammenhang zwischen Bodengesundheit und der Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen gibt. Das bestätigen auch die Ergebnisse von Mikrobiomforschern, die sich mit der Gesamtheit der Mikroorganismen beschäftigen. Sie haben festgestellt, dass sich die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft, also das Mikrobiom des Bodens, über die Ernährung in uns Menschen widerspiegelt. Barbara Alpen ist Heilpraktikerin in München und ich habe sie gefragt, ob sie die Auswirkungen belasteter Böden auch in ihrer Praxis schon feststellen kann.
Wir wissen zum Beispiel heute, dass im Vergleich von vor 30 Jahren müssten wir die fünffache Menge an Obst und oder Gemüse zu uns nehmen, damit wir wirklich ausreichend mit lebenswichtigen Stoffen versorgt sind. Und das kann natürlich keiner. Deshalb ist auch diese Tendenz Richtung Nahrungsergänzungsmittel, also praktisch zusätzlich zu substituieren, immer stärker. Also es gibt ja da eine eigene Industrie dafür. Und über gesunden, wirklich gesunden Boden, der alles in sich trägt, wäre das theoretisch auch möglich, wenn wir den denn noch hätten.
Bringen denn diese Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich die gewünschte Ergänzung?
Wenn sie sehr hochwertig sind, also da gibt es natürlich große Unterschiede. Es gibt Hersteller, die sehr, sehr hochwertig produzieren, also mit sehr hochwertigen Ausgangsstoffen arbeiten, dann bringt es schon was. Aber man muss auch da, das kostet einen Haufen Geld, also hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sind sehr teuer. Und man muss auch da natürlich permanent schauen, dass man nicht übersubstituiert.
Jetzt enthalten ja unsere Böden neben den gewünschten Nährstoffen auch einiges an Schadstoffen, die wir über den Boden aufnehmen.
Das ist richtig, weil wir natürlich ein geschlossenes System sind. Also wenn Sie sich vorstellen, die chemische Balance im Boden entspricht der chemischen Balance im Körper, dann ist, wenn da recht viel Schadstoffe drin sind, was weiß ich, saurer Regen ist sowieso drin, der kommt von oben, dann haben wir sehr viel mit sulfathaltigen Düngemitteln zu tun, Pestiziden, Fungiziden, Phosphate, allgemein Nitrate, auch Schwermetalle reichern sich im Boden an und nicht zu unterschätzen das Thema Antibiotikum, speziell über Gülleausbringung aus der Tiermast und auch, was ich früher auch nicht wusste, aber seit einigen Jahren weiß, über diese Haut- und Hornspäne-Düngemittel, die auch in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen. Auch über das kommt sehr viel Antibiotikum in den Boden. Und das Antibiotikum kommt, da gibt es inzwischen Studien drüber, zurück in unsere Lebensmittel, also in unsere Pflanzen. Und es baut sich auch nicht schnell ab, sondern es dauert um die 10 Jahre, bis das Antibiotikum da wieder raus ist.
Selbst Bio-Lebensmittel sind nicht unbelastet.
Nein, auf keinen Fall. Außer man sorgt dafür, was wir jetzt bei uns in unserer solidarischen Landwirtschaft gemacht haben, dass wir solche Stoffe nicht mehr verwenden. Dann kann man das schon abbauen, aber man muss halt auch wieder Ersatz finden. Das ist ja auch nicht einfach, ohne tierische Ausscheidungen einen gesunden Boden praktisch am Leben zu erhalten. Ich meine, die Tierlandwirtschaft stellt schon hochwertigen Dünger her, wenn sie hochwertig gehaltene Tiere haben. Dann haben sie irgendwie einen tollen Mist praktisch, ne, mit Stroh und der dann auch gut verarbeitet ist. Also die Gülle, wenn sie nicht direkt praktisch vom Stall aufs Feld geworfen werden würde, sondern wirklich diese ganzen mikrobiologischen Abbauphasen durchlaufen würde, dann könnte man die Gülle schon in einer Form verwenden, die dann für den Boden als Dünger gut ist. Aber das können wir nicht, weil wir versticken in der Gülle.
Welche Auswirkungen dieser geschädigten Böden und all der Schadstoffe, die wir aufnehmen, haben Sie beobachtet? Gibt es da direkte Zusammenhänge, Symptome, die man darauf zurückführen kann?
In wissenschaftlichen Untersuchungen hat man festgestellt, dass zum Beispiel ein Mangel an Spurenelementen und auch eine übermäßige Anreicherung an Schwermetallen zu Krankheiten führen kann oder führt. Also was ich in der Praxis speziell natürlich habe, ist ein Übermaß an Allergien. Das hat sicher damit auch zu tun, es kann Immunschwäche entstehen, es kann Autismus entstehen, bis hin zur Leukämie oder vor allem Schilddrüsenerkrankungen. Das sind sicher Sachen, die mit den minderwertigen Nahrungsmitteln oder mit unseren Umweltgiften zu tun haben.
Sie haben die Spurenelemente angesprochen. Welche Spurenelemente fehlen denn? Kann man das wirklich nachweisen?
Das Hauptproblem bei den Spurenelementen ist, an dem kann man es sehr gut festmachen, ist das essentielle Spurenelement Selen. Das Selen ist ein Stoff, der in diesen vorgeschädigten, zutiefst gepflügten, ausgeschwemmten Böden vermindert vorkommt. Und Selen hat die Eigenschaft, bei uns im Körper Schwermetalle zu binden und unsere Abwehrzellen zu schützen. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor für unser Immunsystem. Jetzt, wenn aber in den Böden kein Selen mehr da ist oder eben schon durch die Anreicherung mit Schwermetallen im Boden vorab abgebunden wird. Das Selen bindet sich auch im Boden schon an die Schwermetalle. Das heißt, in der Pflanze ist dann auch kein Selen mehr drin und dann natürlich auch nicht in den Futtermitteln für die Tiere und bei uns auch nicht. Und man kann zum Beispiel feststellen, dass also Menschen mit vorhandenen Immunschwächen oder Vorerkrankungen einen 70 bis 80-prozentigen Mangel an Selen haben im Blut.
Was wäre Ihr persönlicher Rat?
Mein persönlicher Rat ist, sich mit Bodenheilung zu beschäftigen, wenn man Zugriff zu Boden hat. Da empfehle ich immer die Interessensgemeinschaft Gesunder Boden. Die haben unglaublich tolle Fachleute, die sich wahnsinnig gut auskennen mit dem Thema und einem auch helfen können. Und mein persönlicher Rat ist, dass man einfach als Verbraucher in die Eigenverantwortung geht, dass man wirklich hergeht und sich sieht, so wie Carlo Petrini von Slow Food, dass wir eigentlich nicht Konsumenten sind, sondern Co-Produzenten. Das heißt, wir müssen wirklich genau drauf schauen, was wir kaufen und bei wem wir es kaufen. Ich bin selber Mitglied bei einer solidarischen Landwirtschaft, wo ich ständig in Kontakt bin mit unseren Gärtnern und wir halt auch schauen, was können wir tun, was ja im Gemüseanbau nicht ganz einfach ist, um den Boden wirklich gut zu ernähren oder gut. Und gleichzeitig eben über die Genussgemeinschaft Städter und Bauern halten wir natürlich Ausschau nach Landwirten oder Landwirtschaften, die in diesem Sinne auch schon arbeiten und auch Lebensmittel produzieren, auch Fleisch, was in dieser Nahrungskette wirklich vollständig ist. Und wirklich herzugehen und zu sagen, ich muss mich heutzutage als Co-Produzent, also Verbraucher würde ja heißen, ich nehme das, was ich kriege, als Co-Produzent bin ich derjenige, der entscheidet, was er nimmt und dadurch natürlich auch die Produktion anwirft und über, wie gesagt, Einkaufsgemeinschaften die Sachen praktisch bestellen und direkt auch vom Erzeuger kaufen und weiterverwerten, damit ich weiß, was auf meinem Teller ist.
Wir haben jetzt viel über das Thema Boden gehört und gesprochen, über die Probleme und den Zustand unserer Böden. Zeit wird's, das Thema auch einmal von der positiveren Seite zu betrachten. Denn wenn man seinen Boden gut pflegt, dann bringt er auch köstliche Ergebnisse. Der Boden, auf dem unsere Nahrungsmittel wachsen, prägt auch ihren Geschmack. Und der ist nun mal eines der wichtigsten Kriterien, wenn es um gute Küche und um Genuss geht. Inzwischen gibt es überall auf der Welt Küchenchefs, die zum Beispiel ihr Gemüse und ihre Kräuter selbst anbauen. Manuel Reheis vom Münchner Restaurant Bröding ist Mitglied der Slow Food Chef Alliance und er hat schon während des ersten Lockdown, auch darüber haben wir berichtet, Gemüsebeete angelegt. Er und sein Team nehmen auch inzwischen nicht nur den Kochlöffel in die Hand, sondern machen sich auch mal die Hände mit Erde schmutzig.
Um ehrlich zu sein, man macht sich nicht schmutzig dabei, sondern man arbeitet mit der Natur und wenn der Boden gesund ist, dann riecht er auch wahnsinnig gut. Das Erste, was einem wirklich auffällt, ist nicht der Dreck, sondern das Olfaktorische, der gute Geruch am Boden. Ganz ehrlich gesagt, habe ich gleich am Anfang auch etwas Erde gegessen, um sie zu schmecken. Und es ist natürlich sandig, aber der Geschmack ist nicht uninteressant. Also da gibt es schon auch von uns Überlegungen, wie man Erde auf den Teller bringen kann, den Geschmack. Da sind wir auch gerade am Basteln. Ansonsten ist es ein wahnsinnig schönes Gefühl. Es ist ehrlich gesagt auch ein Gefühl der Demut, weil man sich als Koch das gar nicht vorstellen kann. Man arbeitet ja mit den Früchten des Bodens, aber als wir das zuallererst bestellt haben, das Feld, konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr noch ernten können. Und das zu verfolgen, das mitzubekommen, erfüllt einen mit unglaublich viel Stolz auch.
Was hat Sie als Koch denn eigentlich zuerst dazu bewogen, in die Erde zu greifen und selbst anzubauen?
Ich glaube, das gehört mittlerweile auch zum Kochsein dazu, dass man nicht nur die Produkte kennt, sondern auch die Produzenten und dann natürlich auch, ich sage wirklich nur ein bisschen, mitreden kann, wie entsteht ein Lebensmittel. Und das war für mich der Ansporn und auch zu sehen, kann man es selber so gut herstellen, wie man es kaufen kann. Und bei manchen geht es, bei manchen geht es sogar viel besser, bei anderen wird es schwierig, aber man hat dann deutlich mehr Respekt dann auch sowohl vor dem Lebensmittel als auch vor den Produzenten.
Sie haben ja schon vor Corona angefangen, im kleinen Stil anzubauen und haben jetzt dann während der ersten Corona-Welle im Frühjahr ja größer angefangen, Ihr Gemüse zu züchten und zwar in Eurasburg im Landkreis Wolfratshausen. Und dort ist es ein Demeter-Betrieb. Was haben Sie denn da für Ergebnisse erzielt? Haben Sie da bessere Ergebnisse erzielt, zum Beispiel als vorher?
Ich behaupte ja, weil wir insgesamt natürlich eine unglaublich hohe Sortenvielfalt hatten. Wir haben viel ausprobieren können und die Geschmacksvielfalt war deutlich höher. Beim Demeterbau ist es ja so, der Produzent tut alles, damit dem Boden gut geht und sagt, somit geht es auch der Pflanze gut. Ich muss auch sagen, im ersten Jahr ist es natürlich einfach. Das war ein komplett neues Feld. Die Herausforderungen fangen eigentlich erst dieses Jahr an, zu sagen, schaffen wir es dieses Jahr wieder? Kriegen wir wieder so einen tollen Boden? Kriegen wir wieder so viele Nährstoffe rein? Also wir müssen jetzt das erste Mal anfangen aufzubauen.
Was haben Sie denn letztes Jahr angebaut?
Das waren auf jeden Fall mal angefangen von den Gurken. Wir hatten viele verschiedene Gurkensorten. Also wir hatten wirklich großartiges Weißkraut. Der Wishing war unübertroffen, kann mich überhaupt nicht beruhigen. Also wir haben hier auch dann Personalessen ganz oft Wishing oder Spitzkraut gegessen, weil es einfach so gut war. Da braucht man nichts anderes mehr. Dann hatten wir natürlich ganz viele bunte Gemüse, was wir ewig ernten konnten, war Mangold. Und der Mangold, ich bin überhaupt kein Mangold-Fan. Und ich habe durch das Anbauen den Mangold lieben gelernt. Und diese Farbenvielfalt. Und wenn man da auf dem Feld steht, kann man selber gar nicht glauben, dass man eigentlich sowas angepflanzt hat und dass das sich so entwickeln kann. Und dann so lang. Also da haben wir unglaubliche Erlebnisse. Bei Bohnen war es eher schwierig. Früher habe ich gedacht, wenn ich für 6 oder 7 Euro Bohnen kaufe, das Kilo, das ist ganz schön viel Geld. Heute denke ich mir, wie kann das jemand für den Preis anbieten? Es muss Doppelte oder das Dreifache kosten. Da ist noch eine große Herausforderung bei uns, auch mit Bohnen. Wir werden auch dieses Jahr wieder verschiedene anbauen, aber das ist wirklich eine Herausforderung, die mich dieses Jahr stellen. Was auch wahnsinnig spannend war, war Rosenkohl. Der Rosenkohl von uns, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Wir haben ihn teilweise auch roh gegessen, einen rohen Rosenkohlsalat. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Und
jetzt ist ja dieses Projekt in Eurasburg eine solidarische Landwirtschaft. Sie sind Teil davon. Sie pflanzen dort an für Ihr Lokal. Wenn es Überschuss gibt, wird er eventuell verkauft. Was ist denn eigentlich eine solidarische Landwirtschaft? Was muss man da einbringen?
Eine solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass man zusammen anbaut, Arbeitsleistung auch einbringt und dem Produzenten, dem Bauern, ein monatliches Gehalt zahlt. Das heißt, der Bauer bekommt Geld und das Gemüse oder die Ernte wird abgekoppelt vom Preis. Das heißt, es hat einfach die Arbeit einen Wert und der Produzent legt alles offen. Somit ist dann auch seine Altersvorsorge, Versicherungen, eventuell sogar der Urlaub mit eingerechnet, dass der wie ein Angestellter arbeiten kann. Und wir haben so ein gewisses Mitspracherecht. Also gerade wirklich diese Woche legen wir fest, was wir anbauen. Ich darf noch Wünsche äußern.
Wie viel Prozent für Ihr Restaurant konnten Sie denn da auf dem eigenen Grund und Boden erwirtschaften?
Also von einigen Gemüsen waren es 100%. Ganzen Kohl, ich habe keinen Kohl mehr gekauft. Und ich würde sagen, wir haben schon letztes Jahr 40% und vielleicht dieses Jahr werden wir vielleicht 60% anbauen.
Jetzt ist ja die spannende Frage, der Geschmack, inwiefern bestimmt eigentlich der Boden den Geschmack? Es gibt ja so Versuche, wo man Karotten zum Beispiel, die gleiche Sorte in verschiedenen Gegenden, auf verschiedenen Böden angebaut hat und festgestellt hat, da kommt was ganz Unterschiedliches raus. Hatten Sie solche Erfahrungen auch?
Also dieses Projekt finde ich unglaublich spannend. Ich würde da auch gern mal teilnehmen bei so einer Verkostung. Wir hatten auf jeden Fall die Erfahrung, dass unsere Gurken, wir haben alle sowas vorher noch nicht gegessen. Egal, wo wir sie gekauft haben, auch Basilikum. Wir hatten einen stabilen Basilikum, der fast schon zu hart zum Essen war. Also so saftig war der geknackt beim Essen. Das kannten wir nicht vorher. Man spürt die Gesundheit. Man isst ja auch mit dem Auge. Wenn man so ein prachtvolles Gemüse vor sich hat, dann schmeckt es auch besser. Man müsste wirklich mal einen Blindtest machen, ob es dann wirklich so ist. Aber den Blindtest haben eigentlich unsere Gäste gemacht, die dann immer wieder was rausgeschmeckt haben und gesagt, boah, so einen guten Spitzkraut oder Wirsching oder auch dann Tomate haben sie noch nie gegessen. Wo kriegt man sowas?
Dann wünschen wir für die kommende Saison viel Erfolg, viel schöne Tomaten, Gurken, Salate und alles Weitere.
Ja, und weil Sie nochmal sagen, Salat, da war es wirklich eklatant. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Speziell Kopfsalat, den ich als Kind schon immer geliebt habe, aber in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gegessen habe, weil ich ihn langweilig fand, zu merken, diese Mineralität. Und diese Mineralität hat er aus dem Boden.
Vielleicht haben Sie in der neuen Gartensaison ja auch so prächtige Ergebnisse. Der Boden ist nämlich großzügig, wenn man ihn gut behandelt. Die Landwirtschaft ist laut Weltagrarbericht sowohl Verursacherin als auch Betroffene des Klimawandels und sie muss in Zukunft mehr auf Resilienz denn auf Ertragmaximierung ausgerichtet sein. Dazu bedarf es einer guten Bodenpflege. Denn nur gesunde Böden halten Starkregen und Dürren aus und tragen als CO2-Speicher zur Klimaverbesserung bei. Das weit gefächerte Thema Boden konnten wir in dieser Sendung natürlich nur anreißen. Wer sich weiter informieren möchte, findet Literatur dazu im Münchner Ökum Verlag. Weitere Informationen gibt es auch auf den Internetseiten der IG Gesunder Boden und dem Gesunde Erdenet von Dr. Andrea Beste. Einkaufstipps gibt es auf der Homepage der Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Auch auf der Seite von Radio Lora finden Sie zusätzliche Informationen und nachhören können Sie diese Sendung auf der Homepage von Slow Food München. Ich verabschiede mich mit bodenständigen Grüßen. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Hannelore Fiskus. Bleiben Sie gesund.